Mit der Verordnung zur Wiederherstellung degradierter Ökosysteme sollen in der EU bis 2050 geschädigte Ökosysteme schrittweise in einen guten Zustand zurückgeführt werden. Diese Maßnahmen betreffen uns alle, wie Städte, Länder und Gemeinden, besonders aber die Land- und Forstwirtschaft und Wasserwirtschaft. Viele Bäuerinnen und Bauern sind verunsichert. Sie fürchten um ihre betriebliche Existenz, fühlen sich teilweise als Sündenböcke der Nation und beklagen sich auch zunehmend über die Flut an Auflagen. Was bedeutet die Renaturierungsverordnung konkret für die Landwirtschaft? Welche Risiken bestehen? Und wie kann die Umsetzung unter optimaler Einbindung der Praxis der Bäuerinnen und Bauern gelingen? Im 84. Podcast-Beitrag hat uns dazu Dr. Helmut Gaukitsch bereits erste Informationen gegeben. Heute setzen wir diese Gesprächsreihe fort. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserem Podcast Agrarseins Wissen kompakt, der Haberlieferant bei Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich freue mich sehr, dass ich heute Diplom-Ingenieur Wolfgang Suske bei uns begrüßen darf. Diplom-Ingenieur Wolfgang Suske leitet ein Naturschutzbüro und lehrt auch an der Universität für Bodenkultur. Gemeinsam mit Partnerinnen begleitet er Projekte in der Land- und Forstwirtschaft. Ein Beispiel ist das Almprojekt Eisenwurzen, in dem Strategien zur Förderung der Biodiversität und zur naturnahen Bewirtschaftung von Almen und Waldweideflächen entwickelt werden. Auch die EU-Renaturierungsverordnung spielt in seiner Arbeit eine zentrale Rolle. In den vergangenen Monaten gab es dazu mehrere Online-Veranstaltungen, in denen unter anderem gesetzliche Vorgaben und Umsetzungskonzepte vorgestellt wurden. Eine dieser Veranstaltungen befasste sich mit der Frage, wie einvernehmliche Biodiversitätslösungen auf Betrieben umgesetzt werden können. Während eine andere konkrete Projekte von und mit Bäuerinnen und Bauern in den Fokus rückte. Lieber Wolfgang, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne.
Ich freue mich, dass du aus Leoben heute zu uns heraufgekommen bist. Wir haben heute leichten Schneefall.
Ja.
Wir sprechen über ein sehr spannendes Thema. Ich habe es in der Einleitung erwähnt. Also in der Landwirtschaft gibt es etwas Unruhe, wenn man Renaturierung hört. Und unser Podcastgespräch soll deine Gedanken zu diesem Thema wiedergeben und auch Wege, Lösungen aufzeigen. Schauen wir vielleicht einmal, was bedeutet diese EU-Verordnung für die österreichische Landwirtschaft aus deiner Sicht? Was kommt auf die Bäuerinnen und Bauern zu?
Ja, also ich möchte vielleicht mit der Unruhe kurz nur beginnen. Das ist eine natürlich sehr wichtige Frage. Es ist ein neues europäisches Gesetz. Es trifft uns alle, nicht nur die Bauern und Bäuerinnen.
Ja.
Die letzten Monate waren nicht glücklich, sage ich jetzt einmal. Auch jetzt vor allem für die Bäuerinnen und Bauern, weil wir uns alle in der Gesellschaft immer fragen müssen, wie gehe ich mit Ängsten, die existieren, wie gehe ich in den öffentlichen Diskussionen damit um? Und ich muss sagen, die letzten Monate haben diese Ängste geschürt und nicht sensibel behandelt. Mhm. Die Bauern und Bäuerinnen haben heute Situationen, wo sie, wenn man das Glas hernimmt, ist das zu wenig voll, wo sie wirklich den Eindruck haben, die Belastungen, die sie haben, die sind an der Grenze und jeder Tropfen, der da noch reinkommt, bringt mehr oder weniger das Glas zum Überlaufen. Und mit dieser Thematik muss man einfach sensibel umgehen und das muss man verstehen, wenn auch eine neue gesellschaftlich aus meiner Sicht wichtige Vorgabe über Europa kommt. Das ist das eine. Und das zweite ist sehr interessant. Ich habe in meinen Begegnungen mit den Bäuerinnen und Bauern in den letzten Monaten, und ich habe wirklich sehr viele, den Eindruck bekommen, dass wenn man mit ihnen den Aspekt der Renaturierung oder der Reparatur vom Ökosystem am Betrieb bespricht, ist die Situation völlig anders, wie sie in den Medien dargestellt wird.
Was meinst du konkret? Sie sind offener, sie sehen offener. Potenziale.
Ja, also für uns war bei jedem Betrieb ist immer die Frage, was machst du eigentlich richtig und gut für die Biodiversität, was funktioniert da gut und was kann man auch sehen und wo sind vielleicht da und dort Defizite. Und du hast das vorher erwähnt, Ich habe in fast allen Gesprächen das gehört, was du gesagt hast, dass die Leute sich gekränkt fühlen, dass 80% der Ökosysteme geschädigt sind. Das ist so, wir können darauf auf die Zahlen noch zu sprechen kommen. Gerne. So stimmt ja das gar nicht. Mhm. Das ist auch falsch zitiert von auch NGOs etc. Aber so wurde es vermittelt. Und was denkt der Betrieb? Der Betrieb rechnet korrekt um und sagt, 80% meines Betriebs sind geschädigt. Das stimmt
nicht. Das spüre ich nicht.
Das spüre ich nicht, genau. Und deshalb ist das so wichtig, dass man erstens einmal am Betrieb anerkennt, dass da sehr viel passiert, was eigentlich für die Natur sehr wichtig ist und gut funktioniert, auch bei intensiven Betrieben. Mhm. Ich bringe ein Beispiel aus Oberösterreich, war ich bei der Frau Hüttmeier, die Maggie Hüttmeier ist nicht unbekannt, die eigentlich ein relativ intensiver Milchviehbetrieb ist, wo man jetzt von der strukturellen Ausstattung der Landschaft sagen kann, da könnte man mehr machen, da könnte man was tun. Das haben wir auch ganz offen diskutiert. Aber sie beteiligt sich am System Immergrün. Was viele Menschen nicht wissen, was bedeutet, dass 85% der Jahreszeit ihre Flächen in einem grünen Zustand sind und auch sehr viele Blüten vorhanden sind. Und das eine Maßnahme ist, die in Österreich in vielen intensiven Regionen relativ gut funktioniert und machbar ist. Genau, da kann man auch diskutieren über Blüten, also Artenzusammensetzungen. Das sind Details, ja. Über mehr Schmetterlingsblütler vielleicht oder solche Geschichten. Und das muss man dort auch einmal am Betrieb sagen und das muss man auch den Naturschützern sagen und der Öffentlichkeit, da funktioniert auch viel.
Mhm. Das heißt, wir können auf etwas aufbauen, oder? Und es ist auf jedem Betrieb Gutes und natürlich jeder Betrieb hat Potenziale, oder? Kann man das so sehen?
Das kann man so sehen. Und das Interessante ist ja, dagegen versperren sich die Bäuerinnen und Bauern überhaupt nicht.
Ja, jetzt sage ich da ein Beispiel. Wir sind hier im Ennstal. Das Ennstal ist trockengelegt worden vor 150, 200 Jahren mit Handarbeit. Drainagiert worden. Und natürlich haben die Bauern und Bäuerinnen jetzt Angst, wenn sie hören, sie müssen wieder vernässen. Als ein Beispiel, das sind die fruchtbarsten Böen in unseren Talböen jetzt. Ja. Und da ist natürlich dann, wenn man dann hört, wir müssen möglicherweise diese Flächen zu 100% wieder renaturieren, so ist es ja nicht im Detail, aber so hört man es, dann stellen sich natürlich die Haare auf, weil der Großvater sozusagen hat bei der Wassergenossenschaft mitgearbeitet, damit das drainagiert worden ist. Und jetzt soll sozusagen der Enkelsohn das wieder rückgängig machen, als ein Beispiel.
Ja, genau. Und da knüpfe ich an in diesem, was bedeutet es, Ängste zu schüren. Also ich sage, jeder, der heute Ängste schürt und nicht auf der Realität aufbaut, das kostet mitunter wirklich sehr viel Geld, das wieder aus den Köpfen der Leute richtig zu stellen und rauszubekommen. Ich nehme jetzt nur dieses eine Beispiel, ja, und erkläre, was daran einfach nicht stimmt. In der Renaturierungsverordnung steht drinnen, dass Moore wiederhergestellt werden und verbessert werden sollen. Das bedeutet natürlich auch Wiedervernässung, aber im Wesentlichen bedeutet es in den ersten Schritten einmal Wiederherstellung der vorhandenen Moore, dass die in einen guten Zustand kommen. Die Wiederherstellung von Mooren ist auch die Rede, das muss auch gemacht werden. Aber da gab es in den Verhandlungen zur Gesetzeswerdung die Sorge der Enteignung oder der Pflicht, dass man das machen muss oder wie du sagst, 100% müssen jetzt da im Ennstal wiederhergestellt werden. Und deshalb gibt es speziell in diesem Wiedervernässungsartikel die ganz klare Regelung, dass das auf freiwilliger Basis passiert. Und das muss man da eines dazu sagen. Also, erste Antwort ist, das, was du schilderst, wird es nie geben. Mhm. Also die Bauern und Bäuerinnen, die hier ihre Felder fruchtbar gemacht haben durch Entwässerung, werden auch weiterhin diese Felder so bewirtschaften können, aufgrund der Renaturierungsverordnung. Das Zweite ist, wenn jemand interessiert ist, dass er sagt, ich möchte das schon machen, weil sich das bei mir nicht so auszahlt und wir eigentlich dort immer wieder Probleme haben. Der Christian Schröck, der das Projekt die Amore leitet und den du wahrscheinlich kennst, sagt mir, es rufen laufend Leute bei ihm an, die durchaus an Kooperationen interessiert sind, um das Wasser wieder ein bisschen mehr in die Landschaft zu holen und um dieses Ökosystem wieder herzustellen, aus verschiedensten Gründen. Dann ist das quasi möglich und dann muss es auch aber wir werden noch zur Finanz kommen, geeignete Finanzierungsmöglichkeiten geben, dass diese Moore wiederhergestellt werden. Aber das ist ein gutes Beispiel, wie sensibel man mit solchen Themen umgehen will. Wir brauchen die Bauern, aber niemand wird gut in diesen Bereich gezogen.
Dann sagst du uns, was auf die Landwirtschaft wirklich zukommt, oder auf Österreich. Was müssen wir schaffen? Wo stehen wir und wo müssen wir 2030 und 2050 sein? An Beispielen. Das wäre jetzt sehr interessant, glaube ich.
Ja, das Interessante an dem Gesetz, oder ich würde auch sagen, das Coole an dem Gesetz.
Jedes Land kann sich selber diese Maßnahmen richten,
nicht
oder?
Nur. Also jedes Land kann sich selber die Maßnahmen setzen, weil die Indikatoren festgelegt sind. Und das ist etwas, was viele Bäuerinnen und Bauern auch gut verstehen und sagen, dagegen spricht gar nichts.
Was heißt, Indikatoren sind festgesetzt?
Genau, ich komme dazu. Das heißt, ich bringe es an einem Beispiel, dass in Österreich, weil, muss ich gleich dazu sagen, bei uns die Situation besser ist wie in anderen Ländern, es gibt zwei Indikatoren, bis 2030 die Feldvogelpopulation um 5% steigen soll. Mhm. So, wenn ich das den Bauern und Bäuerinnen sagen, was, die fragen dann was, okay, Feldvogel, was zählt dazu? Die Feldlerche zum Beispiel bei euch, das Braunkehlchen oder viele beliebte Vögel eigentlich, wo die Leute sagen, ja, also sie haben nichts gegen die Feldlerche, sie haben nichts gegen den Kiebitz. Ja? Mhm. Sie sehen das und was kann man da tun? Mhm. Sie ist oft gar nicht so schwer. Ja? Also es sind nicht jetzt mega aufwendige Maßnahmen, um diese Feldvögel zu fördern. Können wir auch noch besprechen.
Schmetterlinge?
Tagfalterindex, ja, auch hier Population soll steigen, dann Landschaftselemente, was dann auch schon in der Landwirtschaft, Bestäuber kommen dann noch, aber ich möchte kurz bei den Feldvögeln bleiben. Was müssen wir jetzt machen, weil um das ganz konkret abzubilden? Das bedeutet, dass wir schauen müssen, erstens, wo sind wir denn heute? Also diese 5% werden gemessen ab nächstem Jahr, also ab ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Und dann muss man sich den Feldvogelindex jetzt anschauen. Der steigt jetzt schon. Er sinkt auch immer wieder. Also er hat sich stabilisiert in den letzten Jahrzehnt. Man kann sich das so vorstellen, aber jetzt stärkt er gerade. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht ist das Öpul, vielleicht sind das unsere Maßnahmen. Es schaut auf jeden Fall nicht so schlecht aus. Ja? Das heißt, die Anstrengungen sind schon, wir müssen was tun, aber es ist nicht so schlecht.
Du redest von 30 jetzt, gell? 5%?
Ja, 5% bis 30.
Und 5 bis 50?
Ja, und dann soll er steigen. Okay. Ja? Also erst bis zu einem zufriedenstellenden Niveau. Mhm. Was das heißt, wir müssen jetzt nach Brüssel schicken Maßnahmen, wie wir glauben, dass wir diese 5% auch tatsächlich oder den Trend, der jetzt schon positiv ist, fortsetzen können. Okay. Die Kommission prüft das und auf Glaubwürdigkeit, das sind jetzt, ich weiß nicht, 5 Maßnahmen, auch mit Flächen genannt, und dann wird dort auch abgeschätzt, ist es glaubhaft, und dann wird es genehmigt, approved, also es wird ein Hackerl drunter gemacht von der Kommission. Mhm. Das ist sehr wichtig. Dann sollen wir natürlich diese Maßnahmen machen, aber was wird dann geprüft, das werde ich sehr oft gefragt, es wird vor der Hand geprüft, ob wir diese Maßnahmen auch machen. Mhm. Wenn wir diese Maßnahmen machen und der Index steigt nicht um 5%, sondern nur um 3%, gibt es kein Verfahren, sondern gibt es die Rückfrage an Österreich oder die Diskussion, verbessert eure Maßnahmen. Mhm. Weil ja die Kommission quasi als Gutachter selber gesagt hat, das ist glaubhaft.
Okay.
Es geht mit der gleichen, wir haben etwas abgegeben und 2 sitzen in der Verantwortung, die Kommission, die gesagt hat, das ist glaubhaft, wir, die gesagt haben, wir glauben, dass das funktioniert, und wenn das nicht funktioniert, unsere Maßnahmen,
müssen wir nachschärfen.
Mhm. Und das kann man jetzt fortsetzen für die Tagfalter, das kann man fortsetzen für die Bestäuber, und das sind alles Themen, die, ja, ich komme gerade von der Steiermark, eh auch im Renaturierungsseminar mit auch betroffenen Landwirten. Kürbiskern. Kürbis. Ja, mhm. Ohne Bestäuber.
Ja, ja.
Geht nicht.
Geht nicht.
Ja. Also, vor 3 Wochen war ich bei einem Kürbisbauern, der, wie du wirst das wissen, für mich war das neu, der stellt, wenn er besonders große Pflanzen hat, diese Bestäuberkästen hin, damit das funktioniert. Ne? Das heißt, die Bauern sind die Letzten, die nicht wissen, dass wir die Bestäuber brauchen. Mhm. Wir haben eine Ernährungskrise, und wir die Bestäuber nicht mehr haben.
Ja? Gut, jetzt haben wir sozusagen die Vögel angeschaut, wir haben die Bestäuber angeschaut, wir sind bei den Tagfaltern. Es betrifft aber auch sozusagen Ökosysteme, sowie die Moore, Trockenrasen und solche Geschichten. Was kommt da auf uns zu?
Bevor wir zu den Ökosystemen kommen, bevor wir zu den, man nennt das in dem Gesetz die Lebensraumtypen kommen, genau. Das ist nämlich das schwierigste Thema.
Haben wir 72 in Österreich, ja. Lebensraumtypen.
Da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen, weil da das bisschen schwieriger ist, auch komplexer, und das ist mir wichtig, dass auch die Leute das verstehen. Ein Wort noch zu den Tagfaltern, die auch nicht unbeliebt sind und die auch von dem Konsumenten, das muss man jetzt auch dazu sagen, tagtäglich vermittelt werden, dass die Landwirtschaft mit den Schmetterlingen Hand in Hand arbeitet. Also es gibt fast keine Werbung mehr, wo der Schmetterling durchsaust. Bei den Tagfaltern ist es genauso wie bei den anderen Indikatoren, dass ich keinen landwirtschaftlichen Betrieb noch, zumindest ich, getroffen habe, der gesagt hat, wir haben was gegen die Tagfalter. Was oft, also wenn es da Mast, es gibt ja auch sehr viele Maßnahmen schon, die nicht ganz beliebten Blühstreifen helfen da enorm mit und die Winterbegrünungen und so weiter. Was aber oft nicht, was viele nicht wissen, ist, das eine ist der Schmetterling, den wir tagtäglich in den Werbungen sehen, und das andere ist die Raupe oder die frühen Entwicklungsstadien. Mhm. Und es ist für viele Bauern und Bäuerinnen auch neu, dass vermittelt wird, diese Raupen sind nicht so flexibel wie die Schmetterlinge. Schmetterlinge, denen reichen oft die Blühstreifen, die brauchen ein bisschen Vernetzung.
Also sie können sich fortbewegen.
Die Raupe leben ja ganz vor Ort, lange.
Braucht ein Futter, das genau im richtigen Stadium.
Futter und ist oft auf eine einzige Pflanze fokussiert. Und wenn es die nicht gibt, also Schwalbenschwanz, Möhre zum Beispiel, wenn es die nicht gibt, dann gibt es die Raupe nicht, dann gibt es den Schmetterling natürlich auch nicht. Und das war sehr interessant, wenn man da mit den Bauern diskutiert. Bei sich könnte es ja euch vorstellen, ein Projekt, wo man, es braucht gar nicht groß sein, wo man sich um diese, mit Saatgut natürlich oder schon mit Hilfe, Unterstützung, ja. Wo man sich um diese Raupenfutterpflanzen kümmert und dann noch ein bisschen Vernetzung hat, tut man wahnsinnig viel, und es ist manchmal nur, ich meine, es ist nicht 10 Quadratmeter, aber es geht nicht um Fläche, sondern es geht um Qualität. Das nur zu den Tagfaltern, weil wenn mir das wichtig ist als Botschaft. Es gibt diese Indikatoren, die wir besprochen haben, und es gibt dann, wie du jetzt erwähnt hast, die Lebensraumtypen, die Flächen, die seit mit der FFH-Richtlinie, also unionsrechtlich geschützt sind, schon seit langer Zeit, seit dem EU-Beitritt eigentlich, und für die Natura 2000-Gebiete auch ausgewiesen worden sind.
Okay.
Da war immer schon klar, dass das sind deshalb unionsrechtlich geschützte Flächen, Trockenrasen, Feuchtwiesen,
Moore, Wälder. Wälder, Übergang, Moorwälder.
Genau, Moorwälder. Weil sie europaweit ein Problem haben, also in der Entwicklung, im Bestand. Deshalb gibt es diese Natura 2000-Richtlinie, FFH-Richtlinie. Und da steht auch drinnen, es geht darum, das zu sichern. Also die FFH-Richtlinie hat die Headline, man soll das nicht verschlechtern. Das berühmte Verschlechterungsverbot. Man könnte sagen, das Naturierungsgesetz hat einen Verbesserungsgebot. Mhm. Das ist jetzt das Neue. Und das ist deshalb gekommen und notwendig geworden auch für diese Flächen, weil die Entwicklung dieser Flächen nicht günstig ist in europaweit. Mhm. Und diese 80%, von der immer geredet wird, bezieht sich nur auf diese unionsrechtlich geschützten Flächen, ist ein Europawert, sehr so gerechnet. Okay. Und ist heißt nicht, dass 80% der Fläche in Europa oder in Österreich geschädigt sind, sondern es heißt, dass von diesen unionsrechtlichen Lebensraumtypen eben 80% in keinem guten Zustand sind. Und das ist belegt, also das ist tatsächlich so.
Bedeutet jetzt, für diese Flächen, bleiben wir bei den Mooren zum Beispiel, dass wir in Österreich Maßnahmen setzen müssen, um diese vorhandenen Moore wieder in einen besseren Zustand zu bringen. Das ist schrittweise notwendig. Genau. Die Flächenausmaß muss angepasst werden. Und bedeutet aber auch, dass es dafür wahrscheinlich Mittel geben wird, oder?
Beides. Mhm. Von den Mooren haben wir eh schon geredet, da gibt es dieses schöne Projekt Amore eben. Es ist sehr wichtig, äußerst wichtig, sehr hochgeschützter Lebensraum, vor allem auch bei euch sehr wichtig, weil wir haben tatsächlich auch ein hohes Potenzial für Moore und auch bestehende Moore. Es betrifft nicht den Großteil der Landwirte und Landwirtinnen. Also es gibt dann auch, ich sage jetzt einmal, die berühmte Glatthaferwiese, die sehr viele Bauern betrifft und Bäuerinnen. Und auch da ist der Zustand jetzt, das sind die Margariten, Salbeiwiesen, da ist halt, wenn man sich, egal jetzt ob biologisch oder nicht biologisch, die Landwirtschaft anschaut, ist der Mahdzeitpunkt zum Beispiel durch den Klimawandel oder auch durch die Notwendigkeit, dass ich Grundfutter habe auf meinem Betrieb, weil ich das für die Milchproduktion brauche, sind die Schnitthäufigkeiten natürlich, wenn die einmal 5 oder 6 Mal stattfinden,
ist diese Fläche nicht mehr.
Ist diese Fläche dann nicht mehr in dem Artenausstattung da, wie sie einmal da war.
Gut, jetzt habe ich als Bauer
und da gibt's
Moor, ein Moor, eine Moorfläche oder ich habe eine potenzielle Glatthaferwiese. Was bedeutet das in Zukunft für mich? Muss ich damit rechnen, dass jemand zu mir kommt und sagt, du hast das jetzt zu verändern? Oder kommt jemand zu mir und sagt, du hättest ein Potenzial, dich zu verändern, es gäbe hoffentlich finanzielle Mittel dafür, wenn du mitgehst. Wie wird das laufen aus deiner Sicht?
Ja, aber die Frage ist schon, das muss man schon klarstellen. Du sagst, habe ich eine potenzielle Fläche oder habe ich eine... Es gibt nämlich zwei Situationen. Entweder habe ich eine Glatthaferwiese oder ein Moor. Definitiv als Lebensraumtyp weiß ich das. Also viele Bauern können schon, also an den Artenaussetzungen, vielleicht muss man ihnen ein bisschen helfen, dass sie den Typ erkennen. Aber viele Borstgraswiesen und so, wissen Sie, habe ich das vielleicht nicht in einem
guten Zustand,
aber es ist
normal manage, wie ich halt glaube.
Genau, dann bedarf es möglicherweise gar nicht so viel Maßnahmen, dass das von einem nicht so guten Zustand in einen guten kommt. Und da ist die Frage, ich glaube, ich habe das, sagt der Bauer. Gibt es für mich Angebote, wo ich das verbessern kann? Es wird niemand kommen, auch in diesem Bereich nicht, und sagen, du hast einen Fläche in schlechten Zustand, du musst das jetzt machen. Das ist schlicht und einfach nicht vorgesehen, sondern das Modell funktioniert so, dass ich sage, der Staat, ich muss es ganz ehrlich sagen, das macht er jetzt schon, muss Angebote formulieren, wie kann ich diesen Lebensraumtyp, der in keinem guten Zustand ist, in einen besseren führen. Ich könnte dafür jetzt viele Beispiele bringen und da macht die Bauern auch viel. Die zweite Frage ist, und das ist nicht ganz unwichtig, es kann auch sein, dass ich mir die Frage stellen muss, ich bringe jetzt die Pfeifengraswiesen als Beispiel, wo es in Österreich auch zu wenig Fläche gibt. Also wo der gute Zustand der Pfeifengraswiesen nur dann österreichweit erreicht werden kann, wenn ich neue mache. Oder eben, und da bin ich beim Potenzial, dass ich sage, gibt es Flächen, die noch gar kein Lebensraumtyp sind oder nicht mehr sind? Und kann ich die auch wieder mit Mitteln wieder in eine Pfeifengraswiese hinführen? Und diese zwei Fragen, die wird man sich stellen müssen.
Und wer stellt sich diesen Fragen? Der österreichische Staat sozusagen?
Genau.
Unser Landwirtschaftsministerium wahrscheinlich, die Länder dann?
Genau.
Und dann natürlich gemeinsam mit der EU, oder?
Genau. Ja, die EU wird hier, die EU hat jetzt einmal ihr Ding getan, indem es das Gesetz gesagt hat und sagt den Ländern, ist verkürzt gesagt, ist die Geschichte einfach, ja? War auch gestern eine Diskussion. Wie kann ich den landwirtschaftlichen Betrieben, jetzt in dem Fall auch den forstwirtschaftlichen, aber den landwirtschaftlichen Betrieben, denn einfach vermitteln, wo ein Handlungsbedarf ist und ihnen die Option klarer machen, dass sie, wenn sie Interesse haben, teilnehmen können an Verbesserung dieser Ökosysteme. Und es wird immer, das sage ich noch einmal dazu, ein bisschen suggeriert, dass die Bauern und Bäuerinnen daran kein Interesse haben, aber ich gehe davon aus, dass das nicht stimmt. Man wird nicht in allen Fällen, das ist auch nicht notwendig, man wird nicht in allen Fällen verbessern müssen. Es wird betriebliche Situationen geben, wo ich sage, ich weiß, ich habe diese Glatthaferwiese, ich nutze sie 6 Mal und ich bleibe dabei. Das hält das System aus. Aber es wird.
Es hält auch die gesetzlichen Vorgaben halten das
aus. Okay. Es geht um ein österreichweites Gesamtkonzept. Da ist genug Spielraum. Und es wird auch Landwirte und Landwirtinnen geben, die sagen, ja, das ist Für einen Teil kann ich mir das vorstellen oder ich kann mir das auf der ganzen Fläche vorstellen, wenn die Prämie stimmt oder ja, keine grundsätzliche Abneigung hier, etwas für die Verbesserung der Ökosysteme zu tun.
Glaubst du, dass Landwirte es schon welche geben wird, denen man auf die Finger, auf die Füße steigen wird oder auf die Finger klopfen wird? Glaubst du das? Oder glaubst du, wenn sich jemand nicht bereit erklärt, da mitzugehen, kriegt er halt diese finanziellen Mittel vielleicht auch nicht? Verliert er etwas? Wie schätzt du das ein? Jetzt auch bis 2050 gedacht, ja. Nicht nur bis 30 gedacht.
Ja, ist eine gute Frage. Ich würde da meine Hand ins Feuer dafür legen. Es wird nicht passieren, dass die Bäuerinnen und Bauern per Verordnung oder per irgendwas zu etwas gezwungen werden. Das geht. Also das muss man auch einmal politisch aushalten. Mhm. Ich halte das für wirklich ausgeschlossen. Man sieht das an Natura 2000, das ist ein viel strengeres Richtlinie in dem Fall als das Renaturierungsgesetz, muss man wirklich sagen. Der Vorgaben im FFH- und Vogelschutzbereich sind ja mit Naturverträglichkeitsprüfungen und Artenschutz und alles Mögliche verbunden. Das ist viel strenger und auch dort hätte das Land die Möglichkeiten, also Österreich die Möglichkeiten oder die Länder die Möglichkeiten, sogar noch viel eher noch teilweise auch die Verpflichtungen, Verordnungen zu erlassen. Das gibt es bis heute de facto nicht. Mhm. Das ist alles freiwillig. Mhm. Nicht naturverträgliches Prüfungen, aber für den landwirtschaftlichen Bereich. Aber was wird passieren? Und das ist keine unwesentliche Frage, weil du sagst, wenn sich der Bauer kriegt jetzt ein Angebot und sagt, ich nehme einfach nicht teil. Das muss man sich zu Ende denken. Und ich bringe da, ich hoffe, das verständlich, auch ein bisschen die Angst der Enteignung ins Spiel. Mhm. Ich habe lange mit dem Kammerchef von Oberösterreich, mit Herrn Waltenberger, über dieses Thema diskutiert. Und das war interessant, weil es ist vollkommen klar, dass nicht enteignet wird. Enteignet kann gar nicht werden mit dem Renaturierungsgesetz. Enteignung ist in Österreich verfassungsmäßig so streng geregelt, dass mit sowas darf man nicht spielen. Mhm. Ja, wenn ich dich enteigne, heißt das, der Staat nimmt dir ein Grundstück weg und verwaltet es. Das geht nur in absoluten Ausnahmefällen. Möchte jetzt nicht mehr dazu sagen. Er hat aber dann gesagt, und das fand ich recht interessant, ja, das stimmt, das ist eh so. Aber es gibt auch die kalte Enteignung. Ja. Und die könnte zum Beispiel darin bestehen, dass die Fördermittel so umgeschichtet werden,
dass sie sich nicht
dass sie sehr viel Einkommen verlieren. Mhm. Und das ist keine irrelevante Frage, dass ich sage, wenn wir uns heute die Betriebe anschauen, wie viel Anteil am Einkommen haben sie an den Umweltförderungen zum Beispiel und wie viel am Einkommen durch die Produktion. Sieht man, das ist Österreich sehr, sehr unterschiedlich aufgeteilt. Aber es gibt Betriebe, die 30-40% Anteil an ihren Einkommen an diesen Förderungen haben. Mhm. Und da ist es nicht so leicht zu sagen, ja, dann machst du halt einfach nicht mit. Also man kann fast sagen, die müssen mitmachen, wenn sie überleben wollen. Mhm. Und das führt mich zum Schluss. Das ist eine ernste Frage. Und wenn wir als Gesellschaft sagen, uns ist das wichtig und ist das auch für mich ein Appell an die Bauern, dann sage ich dann, ist es für mich ein Grund, dass ich sage, ich setze mich auf diesen Tisch gemeinsam hin, wo wir um Maßnahmen diskutieren, wie diese und ich spreche jetzt vor allem für intensive wirtschaftende Betriebe, wo die Renaturierung sehr wichtig sein wird. Wie kann ich die Maßnahmen so gestalten, dass sie für mich als Betrieb gut passen und dass ich an diesen Maßnahmen teilnehmen kann?
Und dass auch sozusagen die Eigenversorgung mit Lebensmitteln nicht, das ist ja auch ein Thema, oder? Dass das passt, oder? Ja,
genau. Und weil ich könnte mir es jetzt einfach machen und sagen, genau, so ist es, wie du sagst, es wird Angebote geben und dann macht der Bauer mit oder nicht mit. Aber damit machen wir es uns beide sehr, sehr, damit schummeln wir uns aus der Frage heraus, dass das Einkommen, das ist Betriebseinkommen, es wird Förderungen genannt, du weißt selber, es wird oft immer wieder von den Bauern und Bäuerinnen betont, das sind ja Leistungen, die sie erbringen und es ist kein Almosen, die da Ding werden. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass die Betriebe, die eh nicht in dieser Schmollwinkel stehen, das ist für mich eher eine konstruktive Arbeit eigentlich mit ihnen, aber dass man sagt, wir bauen, auch gemeinsam mit euch zum Beispiel, oder wir bauen für die Betriebe von unten herauf Maßnahmen, wo sie sagen können, ich war nie gegen die Renaturierung. Also das passt, ich verstehe das auch. Und das ist eine Maßnahme, wo ich mitmachen kann.
Das heißt, das könnte, so siehst du es, auch eine Chance sein, um den österreichischen Weg. Wir sind ja nicht an letzter Stelle, wenn es um Biodiversität geht in Europa, sondern wir sind vorne mit dabei, diesen erfolgreichen Weg weiterzugehen und vielleicht auch frische Mittel, ich rede jetzt über Geld, zusätzlich zum ÖPUL, in die Landwirtschaft zu bekommen. Wo sagt die Gesellschaft, das ist uns das wert, dass die österreichischen Bäuerinnen und Bauern das umsetzen und dafür geben wir euch zusätzlich diese Unterstützung für diese Leistung. Natürlich braucht es in den Köpfen der Bäuerinnen und Bauern auch ein Umdenken, dass Biodiversität ein Produkt ist. Und ich verkaufe nicht nur meinen Liter Milch, sondern ich verkaufe auch biodiverse Landschaft oder ich habe Schmetterlinge oder ich tue etwas für Vögel, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil was da kann man jetzt sagen, kann man schimpfen drüber oder kann man sagen, ja, die Konsumenten sollen mehr regional einkaufen und versuchen, die Konsumenten zu erziehen. Aber das ist ein Megathema. Ne? Wir haben heute eine Erwartungshaltung der Konsumenten an die Landwirtschaft, gar nicht nur in Österreich, überall. Ja? Und die Erwartungshaltung im Großen ist natürlich, dass die Produkte gesund sind. Und ist, ich sage es da mal schon auch dazu, unabhängig davon, ob sie das jetzt auch immer so zahlen. Ja? Aber die Erwartungshaltung ist, dass die Bewirtschaftung schon im Einklang mit der Natur stattfindet. Da gibt es viele Umfragen dazu.
Die Leute, natürlich im Geschäft am Regal ist doch was anderes, wo man zugreift.
Also wo man zugreift, aber ich meine, man sieht ja im Geschäftsregal, wie die Marktketten und die Werbung auf diese Haltung der Konsumenten reagieren.
Man will ein gutes Gefühl.
Man will ein gutes Gefühl, genau.
Haben beim Konsum.
Genau.
Und das bekomme ich über das schöne Schmetterlingsbild, oder?
Absolut.
Und ob es dann im Hintergrund wirklich so war oder ist dann dem Konsumenten vielleicht so, es war billig, oder?
Ja,
ich habe Kleber gekauft.
Ich habe einen großen Respekt vor den Werbemanagern. Weil die Werbemanager, und das gefällt mir an diesem Beruf, ich wäre wahrscheinlich, wenn ich nicht Ökologe gewesen wäre, wäre ich Werbemanager geworden. Also ich hätte Werbungen produziert. Nämlich deshalb, weil mir der Beruf so gefällt, weil sie so nah am Konsumenten sein muss. Mir, natürlich heißt das, dass Werbung manchmal entsetzlich auf die Nerven geht, weil sie so nah dran sind. Mhm. Also wenn eine Werbung schlecht ist, kommen es nicht an, aber wenn eine Werbung gut ist, kommen es an. Und die Werbeindustrie, natürlich finanziert von den Marktketten oder vom Markt, die fragt natürlich, wie denkt der Konsument? Und dann kommt der Schmetterling halt auf die Milchpackung drauf, ohne dass jetzt unter Umständen geklärt ist, ob auf dieser Produktionsfläche hier ein Schmetterling gesessen ist. Das heißt, es gibt immer diese zwei Aspekte. Erstens, was schürt? Was wird in der Gesellschaft geschürt? Und auch für eine Erwartungshaltung. Mhm. Wie erfüllen das die Betriebe? Oder ist das nicht auch was da in das Glas gehört, dass die Betriebe, was wir oft sagen, da werden Sachen geschürt, das berühmte Schweinchen, also Bio-Schweinchen, die ja bei uns gar nicht existieren. Wie gehen wir damit um? Das heißt, dieses Wechselspiel, das in dem Spannungsfeld sind die Betriebe, und das kommt auf uns alle zu. Und jetzt kommen wir wieder zu den Förderungen zurück. Förderungen sind natürlich ein Abbild der gesellschaftlichen Forderung. Also das hängt schon auch ein bisschen zusammen, dass die Säule 1 hat dann irgendwann ein Greening bekommen, eine Begrünung mehr oder weniger, weil der Rechnungshof gesagt hat, so einfach ist es jetzt nicht mehr, dass da nur in der Säule 1 einfach Geld fließt. Ne? Ja. Dann ist das Eco-Scheme gekommen. Man kann jetzt schon sagen, das wird sicher nicht fallen. Also wie die neue Verordnung ausschauen wird, weiß man nicht. Aber die Säule 1 wird sicher nicht hellgrüner, sondern eher dunkelgrüner werden. Das heißt, es ist, um darauf wieder zurückzukommen, es ist ein Vorteil für die Betriebe, wenn man diesen von dir skizzierten österreichischen Weg echt fortsetzt und sagt, wir nehmen das als Anlass, dass wir jetzt schon mit guten und gut geeigneten Maßnahmen, ich betone noch einmal, vor allem für den intensiven Bereich, in Programme gehen, die nicht weltfremd sind und wo man sagen muss, okay, wenn ich das mache, kann ich den Betrieb zusperren, sondern wo die Akzeptanzen auch hoch sind und die Zielerreichung dementsprechend
Warum,
auch hoch.
Warum sagst du immer dazu, vor allem den intensiven Bereich, weil du dort den größten Handlungsbedarf siehst oder weil das sehr viele Flächen betrifft. Warum und was verstehst du unter intensiven Bereich?
Ja, das möchte ich mit dir nachher beim Bier besprechen, weil ich sehr unglücklich bin. Ich verwende den Begriff immer intensiv, aber mir fällt kein anderer Begriff ein, weil intensiv verwenden die Naturschützer sehr oft, intensiv, extensiv. Und ich bin sehr unglücklich drüber. Also wenn wir den heutigen Tag noch nutzen, um mehr Ersatzworte zu finden, machen wir das. Meinen tue ich ertragreiche, also sehr ertragreiche Fläche.
Gibt es im Grünland, gibt es im Ackerbau?
Im Grünland, Ackerbau. Wo die halt regional sehr großflächig sind, wo was Feldvögel, Tagfalterbestäuber sind, tatsächlich Handlungsbedarf da ist, dass ich gewisse Maßnahmen setze, um dass ich keine Landschaft habe, wo nichts mehr ist und dann Naturschutzlandschaften, wo noch was ist, sondern dass ich das, und das ist für Österreich ein gutes Beispiel, dass ich das durch die Landschaft zieht.
Genau, das ist ein gutes Bereich, wo ich auch etwas fragen möchte. Brauchen wir in Zukunft eher das überbetriebliche Denken oder geht es um den, ich denke an Ökosystemverbundsysteme und so, damit eben ein Austausch zwischen Ökosystemen möglich ist und so weiter? Oder geht es aus deiner Sicht schon auch um den Einzelbetrieb? Wie würdest du da die Gewichtung sehen? Weil jetzt ist das Ökolis sehr einzelbetrieblich gedacht.
Sehr spannende Frage. Ich würde es, also jetzt aus dem Bauch heraus, ich bin da noch nie so gefragt worden, aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen 70-30.
Was meinst du?
70% überbetrieblich. Es braucht unbedingt einen stärkeren Ansatz, auch in unseren Programmen, die überbetrieblich denken und arbeiten.
Das könnte bedeuten, es kommt jemand, der ist ein Fachmann, in das Ennstal und sagt, im Ennstal hättet ihr ein großes Potenzial bei diesen Vögeln und bei diesen Schmetterlingen und in diesem Bereich, machen wir gemeinsam ein Projekt, oder? Ja. Damit wir Fläche zusammen bekommen, damit auch sozusagen sich dann wirklich diese Vögel niederlassen, weil sie müssen ja, die kommen ja nicht auf 20 Quadratmeter, sondern der braucht eine gewisse Fläche. Und
Schmetterlinge, also Feldvögel natürlich. Es ist wesentlich sinnvoller, erstens, weil die Fläche größer wird für die betroffenen Arten, weil auch die Arbeitsaufteilung, kann man sagen, für die Betriebe, also weil es diverser wird. Der eine Betrieb sagt, ja, das ist für mich kein Problem, fürs Braunkehlchen kann ich da diese Stämpfen einschlagen. Ein anderer Landwirt sagt, ich habe die Wiesen, wo die Futterfläche da ist, und diese Kombination ergibt ein sinnvolles Miteinander. Und bei den Schmetterlingen oder bei den bodengebundenen Arten, die auch im Aktivitätsradius viel eingeschränkter sind wie die Vögel, ist es auch wirklich wichtig, dass alle, was ich, 1 Kilometer oder 500 Meter oder 2 Kilometer, je nachdem, was es ist, irgendwas da ist. Ja. Das heißt, wir waren ein Betrieb in Salzburg, der sehr, sehr tagfalterorientiert arbeitet, der selber sagt, er macht eh viel, aber das bringt nur was, wenn da 7, 8 andere Landwirte auch mitmachen.
Der ist bei deinem YouTube-Video zu sehen. Also wir werden das dazugeben für alle Zuhörenden, deine Links, damit man sich das nachhören kann, deine Veranstaltungen, die ihr abgehalten habt. Wie kommen wir? Und wir müssen ja schon ein bisschen an die Zeit jetzt denken, der Podcast dauert schon relativ lange. Wie kommen wir jetzt? Du hast gesagt, der Start war durchaus unglücklich. Es ist sehr viel wieder einmal passiert, wo viel zerstört worden ist, wo man jetzt wieder aufbauen muss. Wie kommen wir in ein positives Tun? Also jetzt geht es ja darum, einmal sich an einen Tisch zu setzen, Maßnahmen zu bauen. In der Zwischenzeit wird sich die EU überlegen, wie die finanziellen Mittel aufgestellt werden könnten. Österreich wird dann sozusagen einmelden, welche Maßnahmen wir vorhaben. Und wie kommen wir in ein positives Tun? Was wäre aus deiner Sicht jetzt da Schritt für Schritt, so würdest du es gut finden?
Also dann was ich allen rate, also ob das jetzt Naturparke sind, ob das Bauerngruppen sind, ob
die Heubauern zum Beispiel,
oder? Nehmen wir die Heumilchbauern als Beispiel. Was ich allen rate, ist sich gemeinsam oder in Begleitung mit euch, mit uns, mit wem immer, erstens einmal mit dem Gesetz auseinanderzusetzen. Wir wissen genug. Also wir brauchen nicht auf die Wiederherstellungspläne warten, weil wir wollen ja, ich sage das jetzt dazu, das wäre mein Zugang, die Wiederherstellungspläne beeinflussen. Also ich möchte gemeinsam, wir tun das auch, gemeinsam mit interessierten Bäuerinnen und Bauern und Gruppen, Wir möchten konstruktive Maßnahmen, Bausteine für den Wiederherstellungsplan, der jetzt 2 Jahre Zeit hat, einbringen. Mhm. Und das ist meines Erachtens jetzt das Allerwichtigste. Die Länder und der Bund, die, sage ich jetzt einmal, debattieren noch ein bisschen, wer dafür was zuständig ist. Da sollen sie. Wir sind ein föderalistisch aufgebauter Staat, das wird ein bisschen Zeit brauchen. Hat man ja auch in der ganzen Renaturierungsdiskussion gesehen. Möchte wirklich auch appellieren, diese Zeit sollte nicht verstreichen und wir warten, bis die irgendwas haben, sondern beginnen damit, dass wir gemeinsam uns mit dem Gesetz erstens auseinandersetzen, auch zum Beispiel mit solchen Podcasts, und an guten Maßnahmen für die Indikatoren, die wir erwähnt haben, heute arbeiten. Das ist das Allerwichtigste. Und dann geht's, wie du sagst, dann geht's darum, erstens zu schauen, gibt's nicht jetzt schon finanzielle Fördermöglichkeiten, das eine oder andere umzusetzen? Mhm. Und wie kann ich, das ist zum Abschluss schon ein wichtiger Gedanke, das, was wir da vorhaben, mit Hilfe der Europäischen Union und anderen in die zukünftigen Programme hineinbekommen. Und da sind wir in einem Parallelslalom. Mhm. Wir haben die GAP-Entwicklung, die nächstes Jahr beginnen wird.
Ja, die Diskussionen über die Formung des neuen GAP.
Genau, aber zum Beispiel auch ganz wichtig die Entwicklungsverordnung, die europäische Entwicklungsverordnung, die im Naturschutzbereich das eine oder andere zum Unverständnis von Bauern verhindert oder behindert. Also, und möglicherweise, wo nur ein Satz wichtig wäre, dass da reinkommt, dass wir mehr Freiheiten haben in diesem Bereich. Das heißt, da geht es schon darum, dass man sagt, was kann ich für wichtige Leitsätze nächstes Jahr von unten herauf denken, die dann auf die GAP und auf die anderen Vorgaben einen Einfluss haben. Und das meines Erachtens ist enorm wichtig und das Gesetz ist beschlossen und jeder, der jetzt, es gibt Gruppen, die sagen, ja, wer weiß, ob das bleibt oder wer weiß,
das ist wahrscheinlich
irrelevant und das ist, sage ich mal, da kann man sich am Wirtshaustisch zusammensetzen, aber das ist, also an solchen Diskussionen beteilige ich mich gar nicht, weil das vertane Zeit ist.
Wo siehst du österreichische Landwirtschaft 2050?
Ich sehe es, muss ich ganz ehrlich sagen.
Zukunftsbild, du gehst 2050 durch Österreich, wie schaut die österreichische Landwirtschaft aus?
Ich glaube, dass sie, also es ist immer so eine Frage, wie sieht sie aus? Und das vermischt sich immer mit einem Hoffnungsbild.
Ja, auch du denkst ja auch die Chancen mit. Du erkennst, dass Österreich im internationalen Wettbewerb steht, dass Mercosur droht und. Und das alles müssen wir ja mitdenken.
Genau. Und da gibt's so eine Situation, die jetzt sich so entwickelt und ich denke mal, wie wird sich das weiterentwickeln? Ich hoffe, dass 2050, und ich glaube auch, dass das gut gehen wird, die Betriebe mehr Flexibilitäten haben als Betrieb im Entscheidungsmechanismus, dass die Kooperationen noch größer sind. Da ist Österreich auf einem sehr guten Weg, aber dass sie noch größer sind.
Zwischenbetriebliche Kooperationen.
Wir haben also viele internationalen Kolleginnen und Kollegen sagen, wenn sie nach Österreich kommen, sie finden es unglaublich, wie wir, der Naturschutz, die Landwirtschaft, die landwirtschaftlichen Institutionen, auch die Kammer, wie wir miteinander umgehen.
Wie wir positiv reden miteinander.
Wir sind alle per Du. Mit Kollegen aus Deutschland haben wir gesagt, Mensch, das geht bei uns gar nicht, zwischen Naturschutz, sondern kennt ihr euch.
Es war bei uns sogar, ich habe ein Beispiel gehört, auf internationaler Ebene einen Vortrag zu halten von Seiten des Ministeriums, Landwirtschaftsministeriums, und der ist ausgefallen. Das hat das jemand vom Naturschutz übernommen und hat seinen Vortrag gehalten und alle haben geschaut, wie geht das?
Ja, wie geht das?
Also wir haben da können auf was Wertvolles aufbauen. Wir haben eine Diskussionskultur, glaube ich.
Absolut. Also das lasse ich mir auch nicht kleinreden von irgendwelchen jetzt Renaturierungsdiskussionen, die es gegeben hat. Das spielt sich so, wie es sich im Fernsehen abgespielt hat, so konfliktär, so spielt sich es auf der Ebene, die wir da hinter uns haben, nicht ab. Und wenn du 2050 sagst, ich glaube, dass Österreich ein ganz großes Potenzial hat und ich glaube auch, dass wir dorthin arbeiten werden, dass unsere Natur in einem besseren Zustand ist, aber dass wir gute, leistungsfähige auch Betriebe haben. Ne? Es wird nicht überall so funktionieren, wie der Naturschutz sich das jetzt vorstellt. Also auch wir werden sehr viel lernen müssen.
Du siehst dich auf der Naturschutzseite.
Ja, ich bin Ökologe, aber bin auf der BOKU, wie du eh erwähnt hast, und so, und habe da sehr viel natürlich Kontakt. Aber also ich bringe ein Beispiel, der Naturschutz und Gülle, das ist etwas, wo ich sage, da werden wir noch Jahre brauchen, dass wir eine vielleicht vernünftigen Einstellung zu dieser Düngemittelform haben. Ja? Mhm. Da hat sich sehr viel getan, Gülle ist nicht Gülle. Und wenn man Naturschützer fragt, Gülle und Lebensraumtypen passt gar nicht zusammen, wird gleich verboten. Das werden wir uns nicht leisten können. Mhm. Das werden wir uns nicht leisten können, weil die Betriebsentwicklung anders ausschaut. Ja?
Weil einfach Gülle zum System gehört und weil wir die Gülle mitdenken müssen. Und es geht wahrscheinlich dann um Ausbringzeitpunkte, es geht sehr stark um Mengen, um Verteilung, um abgestufte Grünlandnutzung zum Beispiel.
Absolut.
Wo bringe ich was hin, wo sind meine Vielschnittflächen, wo habe ich die, also wir müssen, ja,
wir
da müssen wir zusammenarbeiten
und gemeinsam denken, oder? Neu denken anfangen, ich meine, man muss einmal unsere eigenen Leute, ich sage Naturschützer, meine ich ja mich ja selber auch damit, ne? Man muss ihn einmal auf eine steile Wiese bringen, wo die Leute noch mit Miststeuer gefahren sind und abstürzen und ihnen dann zeigen, wie das gekühlt werden könnte und was das für den Betrieb bedeutet. Die ganze Diskussion Laufstall oder Anbindung, Handhaltung, wo jeder sagt, na bitte Laufstall, aber wo ich halt dann eine andere Düngekomposition habe. Das heißt, hier werden wir lernen müssen, aber ich glaube, wenn du sagst 2050, dass hier sehr viel passieren wird und ich bin mir eigentlich sicher, dass Österreich und die Gesellschaft und die Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Naturschutz, ich glaube, dass sie das schafft.
Und du glaubst auch, dass wir die kleinstrukturierte Landwirtschaft halten werden in Österreich?
Da bin ich mir nicht so sicher.
Weil?
Was meinst du mit kleinstrukturierter Landschaft? Meinst du die kleinen
Betriebe? Eher kleinere Betriebe im Schnitt. Also natürlich
oder wachsen. Die kleinen Strukturen? Also meinst du die Strukturen in der Landschaft oder meinst du die Strukturen auf den Betrieben?
Ich habe ursprünglich gemeint, wir können beide Aspekte uns anschauen. Ich habe gemeint eher die Größe unserer Betriebe, relativ flächenklein, Tierbesatz gering. Du denkst eher an Strukturelemente in der...
Ja, wir sagen immer kleinstrukturierte Landwirtschaft, also meine
die Strukturen. Was sind zu beiden? Gefragt.
Ja, bei beiden, beim ersten, bei der Landschaft, bin ich mir nicht sicher. Also es wird, glaube ich, die kleinstrukturierte Landschaft wird so, glaube ich, nicht mehr geben. Also es ist, weil wir eben Konzepte brauchen, wo die möglicherweise vom Landschaftsbild ein bisschen anders ausschauen wie heute und wir uns auch an das gewöhnen müssen. Ich glaube, dass wir in den jetzt sehr intensiven Landwirtschaften, dass wir da mehr Strukturen tatsächlich haben werden.
Und mehr Strukturen, also mehr wir bringen Hecken hinein
und Hecken oder Streifen oder
Blühstreifen
auch und so. Jetzt mit genau oder auch nur Randbereiche oder so, aber ich glaube nur den Wegränder denken und so, also da wird schon was passieren, weil man vielleicht auch erkennt, Wassererosion, Winderosion etc., das sind alles ja auch Probleme für die Landwirtschaft. Glaube aber, dass die schön strukturierten, kleinstrukturierten Landschaften so, wenn sie weiter bewirtschaftet werden, sich ein bisschen verändern werden und ein bisschen größer werden. Bei den Betrieben gebe ich die Frage unhöflicherweise fast zurück, weil es ist natürlich eine sehr auch wirtschaftliche Frage. Ich habe die Erfahrung, aber da fühle ich mich jetzt ein bisschen komisch, weil ich da nicht so viel weiß wie du, dass die Nebenerwerbsbetriebe, die kleinen Betriebe in Österreich gar nicht so schlecht abgesichert sind durch den Nebenerwerb. Und teilweise sogar, das hat man jetzt auch in der letzten Zeit gesehen, ein stabileres Einkommen haben wie diejenigen, die Hauptbetriebe sind und das im Haupterwerb machen. Ich habe auch sehr viel Kontakt mit Betrieben, weiß nicht, ob ich mich da in einer Blase befinde, aber die mir sagen, sie haben extensiviert, sie haben nicht mehr so viel und sie können gut schlafen, weil sie Risiko minimiert haben. Und Großbetriebe, die halt, ihre 12.000, 13.000 Liter Kühe haben, wo nichts in der Kette passieren darf, dass nicht irgendwas zusammenbricht. Das heißt, ich weiß nicht, ob in Österreich nicht die mittleren Betriebe oder auch die kleineren Betriebe gar keine schlechte Chance haben, dass sie in 2050 auch noch ganz gut existieren.
Ja, hoffen wir das.
Ja.
Ich danke dir vielmals für das Gespräch.
Danke auch.
Wir werden eure Inhalte, die ihr erzeugt habt, verlinken bei unserem Podcast.
Herzlichen Dank.
Und Sie können, die Zuhörerinnen und Zuhörer können das nachhören. Ich wünsche dir alles Gute in deiner weiteren Arbeit. Wir werden sicherlich einiges gemeinsam entwickeln in diesem Themenbereich. Wir treffen uns ja heute mit unserer Biodiversitätsgruppe. Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast teilen und wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind bei AgrarScience Wissen Kompakt, der HBL-Lieferant bei Gumpenstein. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.
Stein.